Falsches versprochen. Es ist nicht warm hier.
Also, wenn jemand jetzt schon sagen kann, dass es ihm zu kalt ist, jetzt nur schnell runtergehen und eine Jacke holen, das ist kein Problem. Weil ich weiß, es ist relativ kalt hier oben. Und wir sind doch etwa 30 Stunden in den Räumen, das kann dann klamm werden. Ja? Also, jetzt nur schnell die Chance nutzen.
Genau, das haben wir Kuscheln.
Ja, also. Gern, ja, ich bin nichts dagegen. Vor allem mal reinkommen.
Genau.
Kann natürlich sein, dass heute noch ein paar nachkommen.
Ich hätte gesagt, dass wir heute keine Damen sind.
Vielleicht warten wir mal kurz.
Genau. Hallo, grüß Gott.
Genau.
Perfekt.
Das Gefühl, das ist eine ganz eingeschworene Gruppe, oder? Sind das die Stammbesucher des Kepler-Salons? Oder?
Einige schon,
ja, einige schon.
Andere ganz neue Gesichter, quer durch.
Schön.
Ja, wir haben noch Rocker.
Genau. Obwohl wir dann eh. Die kann man gut mitnehmen, die Rocker.
Sonst starte ich einmal mit dem, ich sage mal ein herzliches Willkommen im Kepler-Salon, diesmal auf Exkursion in der Landesgalerie. Und ich danke in der Landesgalerie sehr für diese Einladung, dass wir heute hier sein dürfen. Montag ist normalerweise Schließtag im Museum, das heißt, es ist wirklich extra Zeit heute. Und wir haben in exklusive Führung von Gabriele Hofer, der Kuratorin hier der Landesgalerie, und von Martin Hochleitner, dem der Chef der Landesgalerie,
ja,
mit den Hockern.
Genau, also wer sich gern zwischendurch mal hinsetzen möchte, einen Hocker schnappen, den kann man dann leicht mitnehmen, ist nicht schwer. Was aber jetzt kein Hinweis dafür sein soll, dass das sehr langatmig ist.
Genau. Wir haben schon gesagt, die im Kepler-Salon schon öfters waren, kennen die Tradition. Wir versuchen auch heute und hier das mitzudokumentieren und ein Audiodokument zu erstellen. Wir werden uns bemühen, das dementsprechend weiterzureichen, damit man auch nachhören kann. Ich möchte eben ganz kurz die Gabriele Hofer vorstellen und die Martin Hochleitner. Nochmal ein Danke, dass wir da sein dürfen. Diese Kooperation freut mich sehr, dass es zustande gekommen ist, einfach weil wir in der Nachbarschaft einerseits sind, aber eben weil einfach das Thema sehr, sehr spannend ist und den Kepler-Salon wieder seine Vielfalt einfach darstellt, wo wir versuchen, die verschiedensten Bereiche zu öffnen und neuen Dingen eben zur Diskussion zu stellen. Martin Hochleitner ist eben der Leiter der Landesgalerie hier in Linz und beide haben ähnliche Stationen von Städten in der Ausbildung. Darum werde ich vielleicht auch ein bisschen quer sprechen. Gabriele Hofer und Martin Hochleitner haben in Salzburg studiert. Archäologie, wie ich gesehen habe, und Kunstgeschichte. Die Kunstgeschichte vereint euch beide auch in Salzburg. Und sie sind beide auch jetzt an der Kunstuniversität in Linz tätig, als Lehrbeauftragte und als Professor Kunstgeschichte. Und eben schon seit langen Jahren Leiter hier der Landesgalerie in Linz. Und die Gabriele Hofer ist hier Kuratorin tätig und war schon auch während Linz 09 auch mit dem Design, Forum Design beschäftigt und eine der großen Ausstellungen, die wirklich auch in die Geschichte in Linz eingegangen sind. Genau. Und das ist auch meine Überleitung. Die New Topographics haben uns interessiert, sie programmatisch mit reinzubringen, weil es wirklich eine der legendären Ausstellungen im Bereich der Fotografie einfach ist. Eine Ausstellung, die es 1975 gegeben hat in New York und wirklich eine Chance ist, diese Zusammenstellung von neuen Künstlern hier noch einmal zu erleben und einfach mehr zu erfahren, wie solche Projekte zustande kommen können, welchen Wert sie wirklich haben, welchen Impact sie haben, was sie auch vielleicht auf die Kunsttheorie oder auf die Kunstgeschichte für Auswirkungen haben. Und ich freue mich einfach sehr, dass wir die beiden Spezialisten und Experten heute persönlich da haben, um sämtliche Fragen stellen zu können. Also wirklich wieder getreu dem Kepler-Salon, bitte keine Scheu vor Fragen, es gibt keine dummen Fragen. Und wir haben es jetzt auch eben als Exkursion. Wir werden jetzt bitten, eine Einführung und eben Ausstellungsführung zu bekommen und eben einen Einblick zu bekommen und dann eben in die Fragerunde reingehen. Und wie ich gehört habe, werden wir auch auf ein Getränk noch eingeladen. Da sage ich jetzt schon mal in diesem Rahmen herzlichen Dank und Ihnen viel Spaß. Rückmeldungen habe ich heute schon gehört, für die möchte ich mich noch bedanken. Es freut uns sehr, dass es den Kepler-Salon gibt und wir wissen jetzt auch, 2011 geht es weiter. Wir sind fix am Programmieren und hoffen, dass wir auch wieder viele solche Exkursionen anbieten können. Dementsprechend gebe ich jetzt einmal das Wort weiter. Martin oder Gabi?
Ich muss kurz was sagen. Wir haben es uns so ausgemacht, nicht, dass das unhöflich ist.
Also ganz herzlich auch willkommen. Danke, dass Sie heute bei uns zu Gast sind in der Landesgalerie. Vielleicht so fast ein schmunzelnder Einstieg. Sie kennen das sicherlich, so Fragebögen, wo man dann gefragt wird, mit wem würden Sie gerne einmal einen Abend verbringen. Ja. Wir Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, wir stellen uns natürlich diese Frage nicht, sondern wir stellen uns die Frage, welche Ausstellung würden wir uns gerne persönlich noch einmal anschauen. Und so ist auch diese Ausstellung New Topographics entstanden. Und es ist einfach so, das ist eine legendäre Ausstellung. Die Gabi Hofer wird darüber auch eigens sozusagen über diese, warum ist das bedeutend, sprechen. Aber wir sind wirklich vor 3 Jahren im November 2007 zu dritt von einem Symposium über die österreichische Fotogeschichte nach Hause gefahren von Dornbirn. Und dann hat der Michael Mauracher vom Fotohof in Salzburg einen Scan von dem Katalog mitgehabt. Ja, und wir haben dann ganz akribisch geschaut, weil das ist eben dieser legendäre Katalog von 1975 und den gibt es derzeit in Österreich 2-mal, einmal hier und einmal in der Albertina in der Bibliothek von der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt übernommen. Und das ist ein Katalog, den zitieren sehr, sehr viele, aber letztlich noch nie hat jemand den so originär einmal in der Hand gehabt. Also aus dem heraus Zufall, der Katalog war am Computer, man hat es ihn so angeschaut und dann war so eine Diskussion, welche Ausstellung würde man sich wirklich gerne noch einmal anschauen. Und da waren wir relativ bald bei New Topographics. Und das war dann eigentlich auch der Zufall, dass wir gesagt haben, na dann machen wir es. Und wir haben dann mit dem Gilles Morat Kontakt aufgenommen, der arbeitet seit vielen Jahren und der kuratiert in Aal das Fotofestival. Der hat sehr viel Kontakte zu einigen der damaligen mitmachenden Künstler, weil er im Farm Security Administration Archiv in Washington gearbeitet hat. Der hat gesagt, super Idee, aber er braucht auf alle Fälle auch einen Partner. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen mit der fotografischen Sammlung in Köln. Die haben das große August-Sand-Archiv. Mit denen haben wir schon mehrfach zusammengearbeitet. Da wissen wir, dass es da ganz eine ähnliche Aufmerksamkeit gibt. Und dann sagt die Konrad Scholl, hast du vielleicht auch gerade die Information bekommen? Und ich sage, welche Information? War das wirklich so, dass das George Eastman House in Rochester, New York, genau die gleiche Idee zur gleichen Zeit gehabt hat? Und Sie können sich dann vorstellen, dass das Projekt innerhalb von 2 Wochen auf Schiene war, dass wir eine super Unterstützung von einem amerikanischen Fonds bekommen haben. Und so ist es jetzt eine Welttournee geworden, die diese Ausstellung noch einmal zeigt. Und das Spezielle ist, Sie haben da knapp 180 fotografische Arbeiten und 160 sind sogenannte Vintages. Das heißt, das sind Fotografien, die wirklich unmittelbar nach der Aufnahme, also in einem sehr engen Zeitfenster, ausgearbeitet wurden, auch vom Fotografen autorisiert wurden, die sozusagen dann auch in der Wertigkeit, klingt manchmal komisch, wenn man bei einem reproduzierbaren Medium von Wertigkeiten und Vintage- und Originalcharakteranspruch spricht, eben reden. Aber das ist eben auch die Qualität, dass in der Ausstellung jetzt fast alles 3/4 Vintages sind und nur einige sogenannte Modern Prints eben dazugefügt wurden, vor allem dort, wo in der Farbfotografie bei Stephen Shore eben auch die Qualität der historischen Ausarbeitung von 30 Jahren eben auch nicht mehr geeignet ist, dass man das sozusagen jetzt auf diese Welttournee schickt. Ja? Also so ist das Projekt entstanden. Und vielleicht noch ganz kurz, bevor ich sozusagen die inhaltliche Überleitung mache zu Dr. Hofer, wir arbeiten genau an diesen Konzepten in der Landesgalerie. Wenn Sie unser Programm verfolgen, wissen Sie, dass wir einen ziemlichen Schwerpunkt haben, immer so Kunst über Kunst zum Beispiel. Oder dass wir sehr stark auch dieses Betriebssystem Kunst durch unsere Ausstellung reflektieren. Vor ein paar Jahren haben wir das Projekt gemacht, Museum der Besucherinnen. Also da konnte man als Gast immer unseres Hauses eine Ausstellung kuratieren. Ja? Also das sind genau die Dinge, und die auch dann zu den Hockern geführt haben beim Forum Design, weil das war ja auch eine Ausstellung über eine Ausstellung und hat den historischen Skandal von 1980 eben versucht zu thematisieren, aufzugreifen, zu bearbeiten. Und das ist eben genau das, wo wir sozusagen auch eine kuratorische Stärke der Landesgalerie sehen, dass es eben jetzt Ausstellungen sind, die in dieser Grundfrage Kunst über Kunst, Reflexion des Betriebssystems Kunst eben fest verankert sind. Und daneben haben wir eben auch eine wichtige Fotosammlung, die eben auch so einen Ausgangspunkt gegeben hat, dass wir uns auch in den letzten 10 Jahren so sehr auf Fotografie spezialisierten.
Dass ich den Rasierapparat trage. So, die Assoziationen reichen von Geigerzähler bis Rasierapparat. Okay, also, ich werde mich bemühen. Ich habe eigentlich sonst ganz gern die Hände frei beim Sprechen. New Topographics, Martin hat das schon erwähnt, auch die Iris hat das einleitend erwähnt, ist eine Ausstellung, die legendär ist. Ja, es ist sicher eine der einflussreichsten, wenn nicht die einflussreichste Ausstellung in der Geschichte der Fotografie des 20. Jahrhunderts. Und die Ausstellung, die wir hier präsentieren, ist sozusagen eine Rekonstruktion dieser historischen Ausstellung. Obwohl Rekonstruktion darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass wir versucht haben, die Hängung, das Hängekonzept oder das Raumkonzept detailgenau nachzubilden, sondern wir haben die Originalarbeiten hier. Ja? Wir haben grundsätzlich uns auch an das Hängekonzept gehalten, das ursprünglich realisiert wurde, und zwar, dass die einzelnen Künstler mit ihren Arbeiten jeweils in einem eigenen Bereich gehängt sind. Die Aufteilung der einzelnen Arbeiten ist aber sozusagen neu, und das ist auch ganz gut so, denn wir wollen ja einen neuen Blick auf diese historische Ausstellung auch mit unserer neuen Präsentation hier ermöglichen. Warum ist diese Ausstellung so wichtig in der Geschichte der Fotografie oder auch der Kunst, kann man sagen, im 20. Jahrhundert? Die Ausstellung entstand zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt, und zwar an diesem Umbruch, den die Fotografie in der Mitte des 20. Jahrhunderts hin schrittweise vollzogen hat, nämlich in die Richtung der bildenden Kunst hinein. Die Fotografie war ja immer ein bisschen separiert, also ein bisschen außerhalb des Bereichs der bildenden Kunst angesiedelt. Und durch die Konzeptkunst, die in den 60er Jahren aufgekommen ist, hat sich dann auch die Fotografie einen festen Standort in der bildenden Kunst sozusagen erobert. Und 1975, mit dieser Ausstellung wird immer so ein Markstein auch historisch festgemacht. Ja? Man spricht, ab dem Zeitpunkt hat die Fotografie sich wirklich emanzipiert in der bildenden Kunst. Ja? Das ist das eine. Das andere, es ist dieser Ausstellung gelungen, die Landschaftsfotografie sozusagen, dieses Genre, dieses historisch wichtige Genre, ganz neu zu definieren. Ja? Den Fotografen ist es gelungen, einen neuen Blick vor allem auch auf die amerikanische Landschaft zu definieren. Und das war dann in weiterer Folge wirklich einflussreich. Es hat, diese Ausstellung hat auch einen Stilbegriff dann geprägt. Also New Topographics ist auch ein Synonym für dieses neue Landschaftsverständnis im fotografischen Bild. Und es kam dazu, dass die Fotografien in einem sehr klaren dokumentarischen Stil gehalten sind. Ja? Und dieser Stilbegriff hat sich wirklich über Generationen hinweg von Fotografen, von Künstlern bis in die Gegenwart fortgesetzt. Ja, und deshalb haben wir dann auch eine zusätzliche, kleinere Schau, die ergänzend zu den historischen Arbeiten auch dann darstellen wird, an 3 exemplarischen Beispielen, wie auch aktuelle Künstler immer noch Bezug nehmen auf diesen fotografischen Stil, auf diese Ausstellung. Ich denke, das reicht jetzt einmal so zur Einstimmung und auch zur theoretischen Einleitung. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Ausstellungsrundgang. Ja, genau, also wir sehen das jetzt so als Dialog mehr oder weniger, und Sie können sich gern jederzeit einbringen.
Das mit Vintage vielleicht noch einmal hinterfragt, also das heißt genauer, dass das etwas ist, was der Künstler selbst dann knapp nach der Aufnahme noch bearbeitet, oder?
Das ist einfach, dass der Abzug, man steht in einem zeitlichen Fenster, ich glaube von 12 Monaten,
genau,
nach der Aufnahme,
okay,
und das ist dann egal, ob der Künstler oder die Künstlerin sehr stark nur in der Dunkelkammer arbeitet, was ein Prinzip ist, oder ob es für ihn ausgearbeitet wird, aber es ist sozusagen unmittelbar und auch sehr klar eben auch autorisiert. Ja? Okay. Und er hat deshalb sozusagen auch immer diese ganz spezielle Bedeutung. Wobei, Sie müssen sich vorstellen, August Sander fotografiert seit 1905 Menschen des 20. Jahrhunderts, wird dann in den 50er Jahren zur Ausstellung Family of Man eingeladen und arbeitet natürlich dann auch entsprechend den Wünschen der Größe und so weiter aus. Dann ist es natürlich auch ein Abzug, der vom Künstler kommt, aber es ist eben ein Later oder Modern Print. Ja? Okay. Es ist eine zeitliche Distanz, kommt aber immer wieder vor, ist auch sozusagen, von, wenn Sie es kaufen wollen, auch noch immer teuer. Und dann gibt es sozusagen die Abzüge, die posthum, wenn es von den Erben und so weiter genehmigt ist, gemacht werden, dann ist das sozusagen die dritte Möglichkeit. Und wir haben natürlich in der Fotografie in den letzten Jahren gesehen, dass Fotografie absolut sich marktkonform entwickelt. Das heißt, dass eben für Arbeiten plötzlich von Gursky auch sozusagen, ich glaube, ist schon 1 Million bezahlt worden, also zumindest wahnsinnig hohe Beträge, die man sich überhaupt nicht vorstellen hat können, dass das je für Fotografie bezahlt wird. Man macht eine klare Auflage, 3 oder 5 Stück, manchmal gibt es auch höhere, das sind dann Editionen, die sozusagen von Verlagen und so weiter gemacht werden. Aber es ist schon ein Phänomen, dass so mindestens seit 20 Jahren Fotografie absolut im Kunstmarkt angekommen ist und dass natürlich auch in den letzten Jahren wahnsinnig viel Geld für historische Fotografie plötzlich ausgegeben wird. Da sind auch die Bechers nicht ganz unschuld, aber das zeigen wir Ihnen dann auch noch.
Vielleicht also diese Unterschiede, Vintage Print, Modern Print, Reprint, das sind natürlich auch Begriffe, die am Kunstmarkt sehr wichtig sind, weil dadurch auch die Preise unterschiedlich werden. Ja? Ich muss aber dazu sagen, das ist nicht nur der einzige Unterschied, es gibt schon auch einfach haptische Qualitätsunterschiede, weil die Papiere sich ja auch ändern, ja? Die Fotopapiere. Das ist jetzt hier nicht so ersichtlich, das sind Vintage Prints von 1975. Da sieht man es jetzt nicht so, aber wenn man weiter zurückgeht in der Fotogeschichte, sieht man das sehr wohl, ja, dass die Papiere einfach eine andere Tonung haben oder einfach von der Haptik, von der Ästhetik her anders sind. Und damit Sie auch ein bisschen einen Begriff bekommen für jetzt die Preise, die für Vintage Prints auch zum Beispiel von Louis Bolz, den Künstler werden wir dann im übernächsten Raum begegnen, ein Vintage Print aus seiner Serie, die hier präsentiert wird, hat einen Marktwert von 50.000 bis 80.000 Dollar. Ja? Also das ist gewaltig, ja, vor allem wenn man dann an eine 20-teilige Serie denkt, repräsentiert das schon auch einen sehr hohen Wert. Ja.
Was auch spannend ist, Sie haben extrem hochqualitative Aufnahmen vom Apparativen, aber die Sachen sind wahnsinnig klein ausgearbeitet. Ja. Wir haben da auch in den letzten Jahren eben diesen Trend, dass Fotografie groß aufgeblasen wird. Ja. Also das ist auch so, das ist ganz speziell noch an dem Umgang und Sie erleben hier sehr stark eben auch noch Schwarz-Weiß-Fotografie. Künstlerische Fotografie war Schwarz-Weiß-Fotografie und es ist dann genau so, dass späte 60er, frühe 1970er Jahre sind dann amerikanische Fotografen wie Eggleston, Stevenshaw, Mitch Epstein, die plötzlich auch die Farbe, die für die Werbung verwendet worden ist, plötzlich im Kunstkontext einsetzen. Das ist natürlich etwas, was den Blick auf das Motiv radikalisiert, ja, wo es extreme Diskussionen gibt, aber das ist dann etwas, was auch mit New Topographics dann sozusagen bei Stephen Shore sieht man das, auch Einfluss hat darauf Fotografinnen und Fotografen in Europa später 1970er Jahre. Ja. Also vieles von diesen Überlegungen lässt sich eben dann auch manifest machen. Es geht bei der Landschaft, die man hier sieht, um Landschaft, die durch Menschenhand verändert ist. Der Eingriff des Menschen durch seine Architektur, durch seine Besiedelung, durch industrielle Nutzung, also das ist die urbane Landschaft, ja, die plötzlich sozusagen hier manifest wird. Das ist auch sozusagen etwas, was sich in der Fotografiegeschichte als ein neuer Ansatz manifestiert.
Genau. Der erste Künstler, den wir hier sehen, ist Robert Adams und sein Werk. Sie sehen hier einen Teil aus, also eine Auswahl aus seiner Serie The New West. Robert Adams ist eigentlich mit seinen Arbeiten so etwas wie die Quintessenz, die für diesen New Topographics-Stil eigentlich auch steht. Also sowohl jetzt von seinen Motiven her als auch von der Qualität seiner Arbeit. Martin hat das schon erwähnt, der neue Landschaftsbegriff war insofern neu, als er die zivilisatorischen Eingriffe des Menschen in die Landschaft mit berücksichtigt hat im fotografischen Bild. Ja. Und das war durchaus für Amerika eigentlich was sehr Neues. Man muss sagen, die Landschaftsfotografie, das Landschaftsgenre, auch in der Malerei, war in Amerika immer ein sehr wichtiges, weil sich das Nationalgefühl, der Nationalstolz, das Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis der Amerikaner auch sehr stark aus dem Landschaftsbegriff heraus generiert hat. Ja. Also Amerika ist ja eine sehr junge Nation und was hatte man sozusagen, um stolz darauf sein zu können? Nicht die Geschichte, ja, die indianische Geschichte hat man ja versucht auszumerzen. Man hatte nicht die Geschichte, auf die man stolz blicken konnte, so wie die Europäer, sondern man hatte dieses wunderbare, große, weite, schöne Land. Ja. Und das wurde eben in der Fotografie bis ins 20. Jahrhundert hinauf eigentlich verherrlicht. Ja. Ansel Adams. Er ist nur zufällig, also namensgleich sozusagen mit Robert Adams. Ansel Adams ist ein Beispiel für diese sehr heroische Landschaftsfotografie, die vorgeherrscht hatte, ja, bis in die 40er, 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Da sah man auf diesen Landschaftsaufnahmen, die hauptsächlich in Nationalparks auch entstanden sind, die wunderbarsten Naturdenkmäler, aber der Mensch war vollkommen ausgeklammert. Ja. Man sah also kein einziges Fünkchen von zivilisatorischen Eingriffen auf diesen Bildern. Man sah dramatische Wolkenballungen, man sah Wasserfälle, Felsformationen und so weiter. Aber den Menschen gab es sozusagen nicht. Diese Idealisierung und ich würde auch sagen, diese Naivität sozusagen, die war ab einem gewissen Zeitpunkt, also spätestens in den 70er Jahren, eigentlich nicht mehr aufrecht zu erhalten. Denn wie hat die Realität ausgesehen? Der amerikanische Kontinent wurde auch zusehends zersiedelt. Ja. Es sind riesige Großstädte entstanden, die sich dann, Platz ist ja vorhanden in Amerika, also die Ränder der Großstädte haben sich sozusagen ausgedehnt. Es sind Siedlungen entstanden, diese klassischen Suburbs, ja, und Robert Adams hat hier am Fallbeispiel Colorado, das ist seine Heimatregion hier, diese Siedlungsformationen auch festgehalten fotografisch. Es sind sogenannte Tract Houses, darunter versteht man Gebäudeformen, die sehr vereinheitlicht sind, ja, die sich über weite Strecken hin in die Landschaft hinein ausbreiten. Das ist hier sehr schön. Schlichteste Bauwerke, das hat natürlich jede Familie, soweit sie sich das leisten kann, ein eigenes Haus. Ein besonderes Phänomen in Amerika sind auch die sogenannten Mobile Homes, das sind Wohnwagen-ähnliche Behausungen, die auch für eine gewisse Mobilität stehen, also verliert man den Job, geht man in einen anderen Bundesstaat, hat man das Haus sozusagen auch dabei. Also diese Formen sind, diese Siedlungsformen und Architekturformen wurden ganz bewusst von den Fotografen, die bei New Topographics beteiligt waren, mit ins Bild genommen und dokumentarisch dargestellt. Und auch vielleicht kurz was über den dokumentarischen Stil, der ja ganz wichtig ist, dass man so ein bisschen aufwechseln.
Wenn Sie sich die Antwort, lohnt sich wirklich, sich das genau anzuschauen. Also vielleicht auch ein bisschen
nochmal hinzutreten, um sich anzusehen. Es ist nämlich schon interessant, wir sind natürlich auch jetzt schon wieder vertraut mit dieser Bildung, aber dass das sozusagen wirklich fotografiert wurde, es hat auch auf viele wahnsinnig langweilig, öd, unspektakulär, ja, gewirkt. Das ist auch das, was Jenkins immer gemeint hat, dass das sozusagen so ganz objektive und gar nicht eine künstlerische Erfassung von auch Wirklichkeit sei. Warum? Wir sind natürlich jetzt auch durch Fernsehsendungen und so weiter total vertraut mit dieser Bildwelt. Ja. Und für uns ist das wahrscheinlich so auch das, was wir ganz als Amerikanisches dann auch so empfinden. Das hat in Amerika sicherlich auch eine andere Tradition gehabt, weil diese Form des dokumentierenden Umgangs mit der Wirklichkeit auch etwas war, was auch für politische Propagandazwecke seit den 1930er Jahren ganz massiv gefahren wurde. Es hat in der Zeit der wirtschaftlichen Depression unglaubliche Beschäftigungsprogramme von der amerikanischen Regierung gegeben. Also Künstler wurden beauftragt, riesengroße
Kunst am Bauprojekte, auch mit durchaus sozusagen politischen Inhalten, die fast an den sozialistischen Realismus erinnern, zu schaffen. Und man hat dann auch im Bereich der Fotografie durch Roosevelt ein Programm ausgelöst, dass eben Leute wie Dorothee Lang oder Walker Evans hinausgeschickt worden sind, um vor allem von der ländlichen Bevölkerung Fotografien anzufertigen. Man sieht das heute so als einen Beginn des Dokumentarismus in der amerikanischen Kunst, der sozusagen auch eine bestimmte Entwicklungslinie, anders als es in Europa passiert ist, dann auch sozusagen unterstützte. Und auch in den 1960er Jahren gab es auch schon Ausstellungen in Dokumenten zum Beispiel, eben da ganz wesentliches implizierte. Letztlich ist aber auch jetzt so in der jüngeren Forschungs- und Rezeptionsgeschichte auch immer mehr betont worden, dass das nicht nur rein dokumentarisch war, sondern auch selbst schon wiederum mit vielen Propagandakonzeptionen verknüpft war. Aber wie auch immer, das hat eine Form, die Wirklichkeit zu dokumentieren, sicherlich ganz stark gefördert. Und Walker Evans ist ja auch in seiner sozialen Beobachtung, aber auch in dem, wie er sozusagen Architektur, Wohnsituationen festgehalten hat, einer der ganz wichtigen und oftmals auch aufgespürten Anknüpfungspunkte. Bei dem Joe Dean zum Beispiel ist ja auch spannend, er hat genau die gleiche Motivik oder die Ikonografie, er hat aber eine spezielle Kameraperspektive gewählt. Manche glauben auch, da ist er mit einem Ballon aufgestiegen, er ist wirklich immer so, aber es ist immer von einer sozusagen hügeligen Situation von oben nach unten aufgenommen. Und Sie sehen damit auch, dass jeder Künstler auch ein ganz klares Konzept verfolgte, in dem, was er motivisch und auch wie er es, also formal, umgesetzt hat. Und Sie können sich dann zum Beispiel gerade bei Wien dann auch überlegen, dass hier auch immer wieder so fast anekdotische Details zu sehen sind. Also so wie diese Autos geparkt sind. Das wird da auch, finde ich, spürbarer als in diesen Arbeiten, wo fast die Wirklichkeit modellhafter erfasst ist. Ja? In diesem Foto, das ja auch anders als zum Beispiel bei Adam auf jeglichen Ausblick verzichtet, also da haben sie zum Beispiel keinen Horizont, das ist so von so drauf fotografiert. Und das vielleicht merken Sie sich das nur als das Image, weil wir gerade dann bei Louis Bolz einen ganz anderen fotografischen Ansatz verfolgen. Und dann merken auch, dass jeder von den gezeigten Künstlern auch so eine ganz spezielle Herangehensweise an diese von Menschenhand veränderte Landschaft verfolgt hat.
Jetzt muss ich bitte kurz eine Zwischenfrage stellen. Die Ausstellung, die ursprüngliche, waren das lauter Auftragsarbeiten oder ist es kuratiert worden,
genau,
auf bestehenden?
Nein, es waren überhaupt keine Auftragsarbeiten, weil die Künstler sich damals, also die Fotografen sich damals schon als Künstler auch definiert haben. Ja? Also das sind alles selbstgestellte künstlerische Projekte, die die Fotografen realisiert haben. Ja? Und ich denke, das ist schon sehr spannend, wenn man sich überlegt, 1975 mit einem künstlerischen Konzept an die alltägliche Wirklichkeit heranzutreten. Ja? Und das war auch das Irritierende für die Rezipienten damals, du hast es schon erwähnt, das war ja das, was sie tagtäglich vor der eigenen Haustüre gesehen haben. Ja? Und plötzlich kommen Fotografen und sagen, ja, das ist mein künstlerisches Konzept, ich fotografiere das und stelle das in einer Galerie auf. Ja? Also diesen Sprung haben viele sozusagen nicht nachvollziehen können. Ja? Das war irgendwie das irritierende Element und sehr viele Rezipienten haben damals gesagt, das ist ja langweilig, was ist denn das, das ist ja keine Kunst, was soll das, ja, schlicht und einfach. Vielleicht zu Joe Deal noch einmal kurz. Joe Deal war ja nicht nur als Künstler beteiligt an New Topographics, er war witzigerweise ab 1970 im Zuge seines Zivildienstes, würden wir sagen, Wachmann im George Eastman Haus. Und hat dort dann auch William Jenkins kennengelernt, er kam 1971 an das George Eastman Haus. William Jenkins war der Kurator dieser historischen Schau und die beiden haben eigentlich gemeinsam dieses Grundkonzept auch entwickelt. Und Joe Deal war dann in weiterer Folge auch derjenige, der die Grafik, das Grafikdesign des Ausstellungskataloges gestaltet hat und auch sehr wichtige kuratorische Impulse gesetzt hat. Obwohl dann letztendlich natürlich die Trennung da eine ganz klare war, ja, weil es ist ja eigentlich nicht sauber, als Künstler bei einer Ausstellung, wo man selbst beteiligt ist, auch kuratorisch mitzumischen.
das hat man schon dann klar, diese Trennung auch gesetzt.
Die sind alles auch bis auf eine Ausnahme immer Serien, ja, die man aufgelegt hat. Also keine Auswahl aus irgendwelchen Portfolios mit Einzelgängern, sondern sind immer Serien. Das ist auch so etwas, was gerade in Europa und Monet sehr stark auf einen Ansatz der Autorenfotografie verbunden wurde. Und es sind auch allesamt amerikanische Künstler. Bis auf Bernhard Wiener Becher, das ist ein deutsches Fotografenpaar gewesen, das aber interessanterweise sehr stark über den amerikanischen Rezeptionskontext und der Bedeutung erkannt und sukzessiv dann auch in Europa in den 1970ern rezipiert wurde.
Und vielleicht bevor wir jetzt dann gleich zu den Bechers weitergehen, würde ich dann das Wort auch wieder an den Martin übergeben. Noch ganz kurz zu Diehl. Wir haben gesagt, das Besondere an diesem fotografischen Stil, der dann in weiterer Folge so einflussreich geworden ist, war ja die neutrale Haltung. Ja, die grundsätzlich neutrale Haltung des Fotografen gegenüber seines Motivs, ja, seiner Motive. Das war ganz wichtig, obwohl natürlich eine gewisse Subjektivität nie auszuschließen ist. Und diese Subjektivität äußert sich dann auch in unterschiedlichen Aufnahmeverfahren oder Aufnahmesystemen, die die Künstler gewählt haben. Und Joe Diehl ist einer, der so ein ganz klares System hat, das er durchzieht. Ja? Im Gegensatz jetzt zu Robert Adams, der sehr viele verschiedene Blickwinkel und Perspektiven auch wählt auf die Architekturen, die er darstellt, hat Joe Diehl ein ganz klares Aufnahmeschema, das er durchzieht, und zwar von einem erhöhten Standpunkt richtet er seine Kamera sozusagen nach unten und man sieht die Siedlungsformationen eigentlich aus einem erhöhten Standpunkt. Und dieser erhöhte Standpunkt ist eigentlich auch inspiriert von der Fotogeschichte des 19. Jahrhunderts. Ich habe vorhin erwähnt, man hat sich ja distanziert von einer sehr heroisierenden, dramatisierenden Landschaftsfotografie, die noch bis in die 40er, 50er Jahre vorgeherrscht hat. Und wie es meistens dann in der Kunst und oft auch in der Mode der Fall ist, man orientiert sich dann sozusagen an einer Generation noch später, ja, und versucht dann an die Wurzeln, in dem Fall der Fotografie, zurückzugehen. Und da hat man sich insofern sehr wohl gefühlt, weil ja im 19. Jahrhundert die Fotografie noch, die Fotografie galt noch als objektives Medium im 19. Jahrhundert. Man war überzeugt davon, das, was die Kamera festhält, ist ein Abbild der Wirklichkeit, nicht mehr und nicht weniger. Man hatte so ein Vertrauen in die technische Apparatur, dass die dann nichts Manipulatives macht mit dem Bild, ja, dass man sagte, das ist eigentlich schon fast die Wirklichkeit selbst. Ja. Dass das natürlich nicht so ist, ja, weil da sind sehr viele Parameter dazwischen geschaltet und der wichtigste ist wahrscheinlich auch der subjektive Blick des Fotografen auf die Wirklichkeit, ja, vermittels dieser Apparaturen, das hat man zunächst noch nicht so erkannt. Und deswegen haben sich die Fotografen, die sich einer dokumentarischen Sichtweise, einer möglichst sachlichen, distanzierten Sichtweise verpflichtet fühlten, auch orientiert an den Fotografen des 19. Jahrhunderts. Und das ist auch bei Bernhard Wiener Becher so. Das ist jetzt die Überleitung.
Fragen dazwischen bitte jederzeit. Fragen sind das jederzeit.
Also Amerika war da viel früher dran. Also das muss man immer wieder sagen, die großen
Ausstellungen im Museum of Modern Art waren relativ rasch in den 1960ern auch mit Fotografie, nämlich wirklich als künstlerisches Medium bespielt. Amerika hat da in Arbus 1973 schon auf die Biennale posthum gebracht mit einer Einzelausstellung im amerikanischen Pavillon mit Fotografie. Und das hat der Harald Seemann bei der Dokumente so ansatzweise 1972 eben schon registriert gehabt, bei der fünften Dokumenta, aber eigentlich war es dann erst die sechste, 1977, wo man dann ganz stark eben auch die Fotografie in Europa in den Kunstkontext reingeholt hat. Immer in dieser Wahrnehmungsperspektive von Amerika, und es war eben auch wichtig, dass die Bechers hier sehr vieles auch vermittelten. Jan und Hille Becher haben seit den späten 1950er Jahren Grundformen der Architektur fotografiert. Das können Fördertürme sein, Wassertürme, Industrieanlagen, Kohlebrecher, und haben das auf der ganzen Welt letztlich gemacht und sind bemerkenswerterweise sehr stark in den 1960er Jahren schon als Beitrag zur Konzeptkunst wahrgenommen worden. Also jenseits einer Fragestellung des Mediums mehr auf einer Ebene des Konzeptes. Und das werden Sie dann auch bei Louis Bolz auch gleich erkennen, dass der auch immer von sich betonte, er sehe sich als einen Vertreter der Minimal Art. Ja. Man spricht ja beim Donald Judd auch nicht, das ist also ein Objektkünstler, sondern das ist ein Vertreter der Minimal Art. Also ich glaube, da kriegt man irgendwie mit, was Sie damit sozusagen dann auch meinen. Und diese Bechers, also offiziell hat Bernd Becher dann in den 70ern die Professur für Fotografie in Düsseldorf bekommen, und gemeinsam, seine Frau war immer dabei, haben sie eben auch eine ganz spezielle fotografische Haltung an eine oder zumindest drei Schülerinnen und Schülergenerationen weitergegeben, die auch vom Salopp, vom Kunstmarkt als die Becher-Schule bezeichnet werden, und wo sich dann Leute wie Candida Höfer oder Axel Hütte oder Andreas Gurski sozusagen als drei exemplarisch zu nennende dann auch finden, die heute auch als Trademark Becher-Schule international gezeigt und auch wahrgenommen werden. Die Bechers haben begonnen eben auch von einem leicht erhöhten Standpunkt, meist diffuses Licht, um ja keine dramatische Licht- und Schattensituation mit in das Bild hineinzunehmen, zu fotografieren. Und ich glaube, Sie merken gerade bei solchen Arbeiten auch, dass dieses Schlagwort anonyme Skulpturen sehr schnell und sehr trefflich greift. Ein Begriff, der schon in den 1960er Jahren bei verschiedenen Ausstellungen vorkommt, also die skulpturale Qualität, die dann auch etwa in den frühen 1990ern dazu geführt hat, dass man Bern und Hiller Becher den Preis für Skulptur auf der Biennale in Venedig gegeben hat. Es ist eine fotografische Arbeit, die sich nicht nur in der Bilderfassung, sondern immer auch im Umgang mit dem Bild, also auch im Sinne des Archivarbeitens bei Ihnen zeigt. Das ist relativ untypisch, was Sie hier sehen. Es sind zwar bekannte Motive, der Kohlebrecher, der Verwahrbacke, der Förderturm. Das ist eine Skisprungschanze. Das ist sozusagen ein Förderturm. Sie haben nämlich das selten gemacht, dass Sie sozusagen da ein Motiv ja praktisch von allen Seiten beleuchten. Frontal, von der Seite, über Eck gestellt. Später haben sie vielmehr eine vergleichende Typologie aufgebaut. Also gerade wenn Sie Tableaus von Bern und Hiller Becher sehen, sind immer mehrere Arbeiten, wo dann ein Motiv, ja, ein Wasserturm, neben einen anderen Wasserturm gestellt wird, und wo sozusagen dieses vergleichende Sehen eben auch seine spezielle Qualität in der Wahrnehmung ihrer Arbeiten dann auch in sich bringt. Man wird Bern und Hiller Becher wahrscheinlich auch seinen wesentlichen Teil auch gerecht, obwohl es, glaube ich, gar nicht so intendiert war von ihrer Arbeit, wenn man immer wieder auch zum Beispiel erwähnt, dass sie den Erasmus-Preis bekommen haben vor einigen Jahren, und zwar deshalb, weil sie ganz wesentlich auch beigetragen haben,
dass Industriegeschichte und Industriearchitektur Teil einer kulturellen Identität ist. Also wenn heuer die Kulturhauptstadt Ruhr war und so manche Zeche da erhalten war, dann haben Bern und Hille Becher da ganz wesentlich auch mit beigetragen, obwohl das sozusagen jetzt nicht das zentrale Konzept war. Aber natürlich haben sie vieles erhalten in ihren fotografischen Bildern, was ansonsten verloren gegangen wäre. Was nicht zu unterschätzen ist, also das waren deutsche Künstler, ja, die hier Teil von New Topographics wurden, dass die wirklich dann auch in Europa auch Fotografiegeschichte, nämlich in dem rezeptionshistorischen Ansatz geliefert haben. Es hat jetzt in Düsseldorf eine Ausstellung gegeben, die läuft noch, die heißt Der rote Bulli. Ja, das klingt jetzt lustig, das ist nicht ihr roter Bulli, sondern das ist der VW-Bus, der Bulli. Ja. Und da gibt es ein wichtiges Foto von Stephen Shore, also der rote, das ist eben rot, Farbfoto. Und die Bechers haben Stephen Shore extrem geschätzt und haben dann eben auch diese Position von Stephen Shore in der Klasse an der Akademie vorgestellt. Ja. Stephen Shore war dann selber erst in den 1980er Jahren erstmals dann in dieser Klasse und hat mit den Studierenden gesprochen, hat aber, die haben damit wirklich vieles geleistet. Und was ich auch gelesen habe, war, dass der Klaus Honneff zum Beispiel bei der Documenta die Stephen Shore-Arbeiten aus der Sammlung von Bern und Hille Becher genommen hat, um sie dann auf der Documenta zu zeigen. Also da liegt dann so vieles so neu zusammen und schreibt dann irgendwie große Kunstgeschichte, was sozusagen sich dann auch wunderbar dann auch bei diesen Arbeiten ableiten lässt. Ist eine wirklich besondere Arbeit. Wir freuen uns so sehr, dass wir das jetzt wieder einmal haben. Und vielleicht erinnern Sie sich an vor 3 Jahren die letzte Ausstellung zu Lebzeiten von Bernd Becher hier in Linz gemacht. Er ist wenige Wochen danach gestorben. Und das war auch die einzige Ausstellung von Bernd und Hilde Becher in Österreich. Einzelausstellung. Das ist ein totales Wunder eigentlich, weil in Deutschland ist so präsent, so diskutiert und so ein wichtiger Identitätsfaktor und ein paar Kilometer südlich ist es sozusagen okay. Noch nicht so im Bewusstsein. Luis Bolz.
Viertel über 8 schon, oui. Geht ja aus, okay? Viertel über 8, ja. Ja. Nein, wir haben keinen Stress, wir wollen ja viel wissen über das Ganze. Also, das ist, wir können das ja auch zur Diskussion stellen, wo wir da noch mehr haben oder mehr zur Diskussion stellen. Ich würde gerne kurz eine Frage an Sie alle richten, weil wir, es ist schon 7:45, sollen wir die Führung eher abkürzen, um Fragezeit mehr zu haben, oder möchten Sie gerne, dass wir so weitermachen wie jetzt, sehr ausführlich das Ganze darstellen und Fragen einfach bitte gerne dazwischen. Also da richten wir uns jetzt einfach nach Ihnen. Gut. Zu nicken einige. Und wenn Fragen sind, bitte direkt und gleich, und dann können wir das Ganze auch ausnutzen. Danke.
Luis Bolz, wir haben schon gehört, Luis Bolz ist auch ein Künstler, der sich ganz klar als Konzeptkünstler auch definiert in seiner fotografischen Arbeit. Er hat auch die Minimalisten sehr geschätzt, die Minimal Art. Die Minimal Art Künstler, Karl André vor allem, waren auch diejenigen, die eigentlich zuerst auf die Bechers aufmerksam geworden sind und die Bechers eigentlich nach Amerika geholt haben. Also es gibt da wunderbare Verknüpfungen, und überhaupt kann man sehen, wenn Sie vielleicht ein bisschen die Texte dann studieren im Anschluss, es zeigt sich in dieser Ausstellung auch ein wunderbares Netzwerk, ja, an Verbindungen, an biografischen Verknüpfungen zwischen den einzelnen Künstlern, und das macht es eigentlich auch spannend. Ja. Luis Bolz, von ihm wird hier der Ausschnitt aus einer abgeschlossenen, damals schon abgeschlossenen Serie präsentiert. Und zwar die Serie mit dem Titel New Industrial Park near Irvine, California. Er hat sich einen relativ neu entstandenen Industriegelände, einen Industriepark in Kalifornien gewidmet. Es war damals der modernste und ich würde sagen, der am intensivsten mit Investitionen hochgezogene Industriepark der damaligen Zeit. Und was hat Luis Bolz daran interessiert? Man sieht die Gebäudeformen, das sind einfach Schuhschachteln. Ja, das ist eine total anonyme, eigentlich nichtssagende Architektur. Und genau das hat Luis Bolz daran interessiert.
Er hat gesagt, seine Fotografien sind ganz bewusst so wenig informativ gehalten, wie auch die Architektur selber ist. Ja? Denn über die Außenansichten dieser Architekturen erfahrt man überhaupt nicht, was dahinter passiert. Ja? So sieht postindustrielle Architektur, Industriearchitektur aus, im Gegensatz zu den Bechern. Ja? Da hat man aufgrund der Architekturform noch genau sagen können, was wird denn da produziert. Ja? Da hat man an der äußeren Form noch erkannt, ja, das ist ein Kohlebrecher, das ist ein Förderturm oder was auch immer. Und hier sehen wir Schuhschachteln und was dahinter produziert wird, ob das jetzt Computerchips sind oder wie Bolz selbst ganz pointiert gesagt hat, ob dort Strumpfhosen produziert werden oder Massenvernichtungswaffen, kann man eigentlich nicht mehr sagen. Ja? Und sehr interessant ist auch sein Zugang sozusagen zur Dokumentarfotografie selbst, nämlich das Medium auch zu hinterfragen, in dem Sinn, dass er mit seinen Fotografien die Frage stellt, ja, was kann denn Fotografie überhaupt über die Wirklichkeit aussagen? Letztendlich ist es nur ein Oberflächenphänomen. Wir sehen nur die Oberfläche eines Gebäudes. Was sich dahinter abspielt, ja, ist eigentlich, ja, das kann alles oder nichts sein. Also es ist auch hier so ein sozusagen medienreflexiver Ansatz enthalten im Konzept von Louis Bolz. Und Louis Bolz ist sicher, ich sage jetzt mal neben den Bechers natürlich, jener Künstler und neben Stephen Shore vielleicht, jener Künstler, der in Europa am bekanntesten ist von den New Topographics-Leuten. Er ist aber auch, muss man dazu sagen, in den 80er Jahren nach Frankreich übersiedelt und lebt jetzt in Europa. Ja.
Schauen wir uns vielleicht die exemplarischen Nikolaus-Lützner.
Gut, und dann gehen wir weiter. Genau. Genau. Ziemlich gefährlich mit uns beiden. Das
ja, genau. Wir halten euch schon.
Stopp, ja.
Welche Temperatur haben wir wirklich da herinne?
Also ich glaube, es sind konstante 20 Grad. Das kommt
okay. Wirklich
vor, es ist eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, was geschrieben ist.
20 Grad?
20 Grad müsste das sein.
Ja,
ja, es ist schon kalt.
Aber ich hätte nicht auf 20 Grad gesetzt.
Ja, wobei die Fotografie ist recht konservatorisch, auch wenn die Schwarz-Weiß-Fotografie unempfindlicher ist als Farbfotografie. Das ist sowieso das Zeichen, das man merkt, man hat keiner das Dunkel. Nicht ganz gewollt, aber heute ist an sich Ruhetag, darum ist dieser Scheinwerfer noch nicht repariert, also ein Teil von Nixon ist im Dunkeln. Und ich glaube, hier haben sie sozusagen auch mit der großen Kamera, also auch mit 10 Inch, hat er hier gearbeitet und erklärt dann auch diese unglaubliche Brillanz des Bildes. Und sie haben hier zum Beispiel einmal urbane Landschaft, Ostküste in Bolzmann. Das ist vielleicht auch so, die bewegen sich sozusagen so wie Topographie. Das ist einmal sehr stark im Westen verankert ist und jetzt sozusagen nicht nur an der Ostküste, sondern auch dieses Eintauchen in eine urbane Landschaft, wo ja auch plötzlich wiederum das Einzelne sehr stark sich im Sinne von Modellen der Wirklichkeit einzustellen beginnt. Das war noch eine Frage, es kommen nie Menschen vor. Ja? Also es ist wirklich so, dass manchmal blitzt irgendwo durch Zufall jemand hervor. Es ist aber sozusagen etwas, was jetzt nicht ein Grundcharakteristikum der künstlerischen Aufmerksamkeit ist, wie zum Beispiel bei Nicolaus Nixon. Weil Nicolaus Nixon ist in der Fotogeschichte und Kunstgeschichte durch eines der berührendsten Werke bekannt geworden, wo er seit den 1970er Jahren vier Schwestern jedes Jahr fotografiert hat, die Brown Sisters. Ja. Da sehen Sie immer nur, wie Menschen letztlich älter werden. Es gibt kaum eine Serie, die intensiver gesehen wird, wahrgenommen wird. Oder auch gerade in den frühen 1980er Jahren AIDS wird ein neues Thema, eine neue Wirklichkeit, hat sich auch Nixon sehr intensiv eben mit Menschen auseinandergesetzt, die eben gezeichnet sind von der schweren Krankheit, kurz sozusagen vor dem Tod von ihm festgehalten worden sind. Und auch Stephen Shore ist dann jemand, den wir uns anschauen werden, der ja auch sozusagen gerade diesen Menschen in einem so alltäglichen Ambiente seines Lebensumfeldes festhält, der sozusagen auch jetzt nicht den Menschen bewusst ausklammert oder nicht. Die einzigen Künstler, die wirklich sehr auf das Anonyme setzen, das sind Bernd und Hilla Becher,
Und das hat immer wieder auch zu Kritik an ihrer Arbeit geführt. Nämlich auch unter Hinweis auf so ein Zitat von Brecht, ja, was sagt sozusagen, das Bild der Arbeitsstätte über die Geschichte der arbeitenden Menschen aus. Ja. Also das hat man durchaus auch so im Umfeld der Frankfurter Schule sehr kritisch gesehen. Ja. Und, aber es ist trotzdem, ich glaube, die Becher setzen ja auch absolut den Menschen voraus. Also es ist ja jetzt nicht ein Konzept des ästhetischen Formalismus, das da verhandelt wird, sondern es ist ja eine ganz andere Form der Untersuchung und letztlich auch so eine Möglichkeit, Vergänglichkeit noch, also das Industrieareal aus der Vergänglichkeit zu entreißen, wie auch immer. Nur das ist vielleicht noch so ein Hinweis, aber es hat hier keine Rolle gespielt. Also das waren wirklich fotografische Konzepte, die sehr stark auf das Thema Landschaft ausgerichtet waren, wo sehr stark eben auch um diese Fokussierung von Architektur, Landschaft, Ausschnitten gegangen ist, weshalb auch der Mensch für mich vorkommt, der zum Beispiel bei Walker Evans in seiner sozialen Beobachtung noch ganz zentral für sich der zu erfassende Bildgegenstand gewesen ist.
Die Plätze dann abgesperrt oder was, dass da in der Stadt auch keine Leute sind? Wie ist das gegangen?
Also ich glaube, Nicolas Nixon hatte nicht das Geld, um jetzt da diese ganzen Plätze von den Menschen absperren zu lassen. Ich denke, er hat...
Man sieht schon.
Wenn man genau schaut, man sieht Menschen. Er hat ja auch aus einer großen Distanz fotografiert, ja, aus Hochhäusern oder erhöhten Standpunkten aus. Und wenn Menschen vorhanden sind, sind die so winzig klein, dass man sie nicht sieht.
Hat er nicht auch sozusagen immer zu speziellen Tageszeiten fotografiert,
ja, genau,
um eben gerade dieses erzählerisch-narrative auch dann möglichst zu vermeiden. Aber es kommen sozusagen schon immer wieder Menschen vor. Auch die Bechers haben gesagt, sie haben nie jemanden weggeschickt. Ja?
Mhm.
Aber sozusagen dort, wenn man jetzt durch die Föst fährt, ja, haben sie da schon mal Menschen bei den, ja? Also das muss ich verstehen, auch, oder beim Wasserturm, stehen auch meistens nicht Leute herum und warten, sondern es ist so ein Zeichen in der Menschen.
Also implizit ist ja der Mensch natürlich vorhanden. Ja, man sieht ja die Spuren, die der Mensch als derjenige, der Zivilisation vorantreibt, hier ja in der Stadt auch hinterlässt. Ja. Und ein wesentliches Anliegen von Nixon war ja auch sozusagen historische Stadtstrukturen mit modernen Strukturen, wie die koexistieren, das in seinen Bildern auch darzustellen. Ja. Und bei ihm ist es auch wiederum ein bisschen der Blick von oben wichtig, ja, der Überblick, ja, auf das Stadtgebiet. Und das wiederum ist inspiriert aus der Fotografie des 19. Jahrhunderts, ähnlich wie wir das bei Jodil schon gesehen haben. Ja. Gut, so.
Ciao, Michael.
Danke, das ist halt lieb.
Also das Angebot.
Dankeschön. Das mache ich wie gern drauf. Die ersten und einzigen Farbboten.
Ja, die sind auch hier etwas größer. Vom Team Short hin auch geht, größer ausgearbeitet worden, waren vieles kleiner, 20x25, Aber das ist sozusagen auch das Format, wie er momentan oder derzeit mit diesen Farbfotografien aus den 1970ern umgeht. Und das ist auch das, was wirklich damals, Sie merken ja selber auch, wie es Ihnen jetzt geht. Wenn Sie aus dieser Schwarz-Weiß-Welt plötzlich in die Farbe eintreten, es wirkt dann total anders. Es ist auch so, immer wieder tauchen hier auch Menschen auf. Und Stephen Shore hat dann 1982 auch so ein ganz legendäres Buch in der Kunstgeschichte aufgelegt, Uncommon Places. Ja, das ist sozusagen, da ist der Titel dann auch Programm. Und er hat gemeinsam mit William Eggleston auch sozusagen diesen neuen Blick auf einen amerikanischen Alltag mit der Farbfotografie eben auch implementiert. Und das war genau das, wo dann, das wird dann die Frau Dr. Hofer erklären, Leute wie Joachim Brohm ganz massiv dann auch an dieser Farbwelt auch angesetzt haben. Vielleicht, ich möchte Ihnen da ein Phänomen beschreiben. Ja. Da gibt es zum Beispiel diese Situation, diese Straße, ja, eine Ex-Situation, da gehen zwei Leute. Wenn Sie heute am Abend vielleicht noch am Computer sitzen, ja, dann googeln Sie nur Gregory Cruzen. Ja. Das ist ein amerikanischer Fotograf, wir haben den vor 4 Jahren hier gezeigt. Das ist ein Künstler, der inszeniert bis ins letzte Detail. Das heißt, sozusagen das Ski, das da oben ist, oder das Auto, das dort steht, und wenn er sozusagen so leicht dunstig haben möchte, fährt vor dem Foto auch noch der Feuerwehrwagen und spritzt es sozusagen an, um es dann zu fotografieren und letztlich eine Bildwirkung zu erzeugen, die ganz, ganz ähnlich ist der Arbeit vom Stephen Shore. Da sozusagen der authentische dokumentarische Blick und 30 Jahre später Gregory Cruzen, Crestson geschrieben, hat gerade auch eine große Ausstellung in Deutschland mit dem Björn Hansen, ich weiß nicht genau wo es ist, jedenfalls mit der Inszenierung. Und das ist nämlich genau das Phänomen. Wir schauen diese Bilder heute an und vor allem eine jüngere Generation koppelt diese Wahrnehmung auch mit der Frage, ist das jetzt echt oder ist das inszeniert? Also wir haben so derartig viele Inszenierungs- und Manipulationsformen seit den 1980er Jahren erlebt, dass plötzlich nämlich auch das ursprünglich Dokumentarische plötzlich dann auch auf seinen Realitätscharakter, nämlich auch kritisch hinterfragt wird. Und da merken Sie, dass auch Fotografie extrem stark seine Wirkung verändern kann. Zum Beispiel haben Sie zuerst erwähnt, bei diesen Arbeiten von Adams, das wirkt wahnsinnig malerisch. Ja? Also, dass Sie diese Begrifflichkeit des Malerischen mit der sachlich-dokumentarischen Fotografie von Adams in Verbindung bringen, das ist wunderbar. Ja? Weil es sozusagen ja auch dieses Bilddenken, das wir kennen, die Komposition ist, die Landschaft, wie ein Bild gebaut wird, sozusagen ja dann auch im Sinne eines visuellen Gedächtnisses dann in solche Fotografien hineinbringen. Und dann merken Sie, ja, auch nämlich, dass wir uns ja permanent auch etwas wiederum neu aneignen müssen. Ja, und warum wir dann auch so interessiert waren, so eine Ausstellung noch einmal zu machen und das auch dann zu überprüfen, wo Sie dann auch merken, es geht jetzt nicht darum, dass man halt die Suppe noch einmal auswärmt, ja, sondern dann sozusagen auch in eine neue Diskussion mit einzubringen. Und da möchte ich Sie wirklich auch auf dieses Buch hinweisen. Das ist jetzt vor allem maßgeblich durch Gabriele Hofer auch entstanden, Texte und Rezeption, weil wir hier eben die Rezeption auch sehr stark betonen. Wie ist New Topographic nach 1975 weitergegangen? Wie hat sich das ausgewirkt? Wie hat sich aber sozusagen dann auch der Blick auf das, was wir hier sehen, verändert? Denn der Jenkins, der das damals kuratiert hat, hat gesagt, er möchte sozusagen was ganz sachlich-dokumentarisches zeigen, was sozusagen gar keinen Stil hätte. Ja? 3, 4 Jahre später sprechen wir vom New Topographic Style. Ja? Und wir sehen plötzlich Künstlerinnen und Künstler in einer ganz zentralen Traditionslinie ausgehend von dem Projekt dann auch arbeiten. Und dieser Ansatz, weil auch hier von Ihnen die Frage war, mit so, was ist ein kuratorisches Konzept, das ist genau sozusagen auch das, was wir ja tagtäglich versuchen, wenn man sagt, man arbeitet an einem Thema, ja, und versucht das zu einer Ausstellung zusammenzuführen, zum Beispiel ich sammle gerade Themen zum Irakkrieg, ja, weil das ist etwas, was ganz immanent ist, es gibt sehr viele Leute, die darüber arbeiten, das muss man auch einmal machen für eine Ausstellung, die letzten Tage des Saddam, das ist das eine, und das andere ist, man hat natürlich Beobachtungen, zum Beispiel gab es vor ein paar Jahren wahnsinnig viele Leute, die mit Modellen gearbeitet haben, ja, und dann erkennt man und definiert so ein Thema und macht auch eine Ausstellung. Ich glaube, das ist auch dem Jenkins damals extrem gut eben gelungen, dass er mit diesem Sensorium aus dieser Diskussion eben diesen Ansatz herausfiltern konnte und dann auch so präzise umgesetzt hat. Und das garantiert dann auch, dass eine Ausstellung wie die auch 35 Jahre später so bewegt, dass sich dann auf der ganzen Welt Museen zusammentun und noch einmal spielt noch einmal, wie ist das dann sein oder so?
Genau.
Noch einmal aufzulegen. Ja. Du bist noch in der kurzen Rezeptionsgeschichte.
Ja. Vielleicht jetzt noch was zu ergänzen. Die Topographic hat ja wirklich eine massive Wirkung, eine stilistische Prägung auf nachfolgende Künstlergenerationen gehabt. Ja. Und diese Künstler waren richtig glücklich, die Möglichkeit zu haben, diese Ausstellung jetzt einmal noch einmal zu sehen. Ja. Weil die haben die Ausstellung ja persönlich gar nicht erlebt. Aber es hat sich sozusagen durch den Katalog und durch den Mythos, der sich über diese Ausstellung entwickelt hat, ja, jeder ganz stark auch damit identifiziert, ja, in dieser stilistischen Haltung weitergearbeitet hat. Ja. Insofern also ist es wirklich keine Selbstverständlichkeit, dass eine historische Ausstellung, nämlich auch mit den Originalobjekten, ja, sind keine Reproduktionen oder dergleichen, noch einmal erleben kann. Ja. Also das ist sicher ein ganz wichtiger Impuls auch und nicht alltäglich in der Kunstwelt. Ja. Vielleicht gehen wir im nächsten Raum weiter, denn da müssen wir jetzt dann die Gegenwart haben.
Perfekt.
Shaw war der einzige Künstler unter den New Topographic Künstlern, der in Farbe gearbeitet hat, aber sowohl thematisch als auch in seiner fotografischen Haltung hat er ganz wunderbar in diese Reihe gepasst. Und Stephen Shaw war sicher auch derjenige, der dann in Europa die größte Aufmerksamkeit erhalten hat und auch die sein Werk hat auch sicher die intensivste Rezeption und Wirkung erfahren. Joachim Bron ist ein deutscher Künstler, der in Deutschland zu den ganz wichtigen Pionieren der Farbfotografie zählt. Also, Dr. Hochleitner hat das drüben schon erwähnt, die Farbfotografie kam Ende der 80er Jahre so richtig auf, ja? Aber bereits in den frühen 80er Jahren hat Bron schon in Farbe gearbeitet und er war dann eigentlich, ist er eigentlich allein auf weiter Flur gestanden noch in Deutschland, noch eigentlich vor der Becherschule. Also Bernd und Hilla Becher in Düsseldorf. Joachim Bron hat in Essen studiert und hat einen ganz eigenen individuellen Weg eingeschlagen und hat sich immer an der amerikanischen Fotografie auch ganz stark orientiert. Wir haben nächstes Jahr auch eine große Personale mit Joachim Bron geplant. Also das ist sozusagen so eine kleine Vorschau, da können Sie sich schon ein bisschen einsehen. Ja? Und wir präsentieren hier eine Serie, eine seiner frühen Arbeiten von 1982, nennt sich Paradies. Die Serie ist in Frankreich entstanden und Joachim Bron hat sich dort in Frankreich eben mit Städten, mit Architekturen der Freizeitindustrie, würden wir heute sagen, auseinandergesetzt. Ja, also er hat Serienentwicklungen fotografiert und man sieht hier auch eigentlich den sehr ungeschönten Zugang zum Begriff der Landschaft. Ja, wir sehen Radflächen, wir sehen parkende Autos, kaputte Klimaanlagen oder Stromverteiler oder was auch immer. Also der Blick ist sehr ungeschönt, der Blick ist sehr direkt, der Blick ist sehr sachlich, aber die Fotografien selbst sind auch immer sehr subtil komponiert und vor allem auch die Farbwirkung ist sehr subtil abgestimmt. Also und das ist ein Charakteristikum von Bohms Arbeit, das sich bis in die Gegenwart auch durchzieht.
Ich habe da, Entschuldigung, ja? Einfach zum Unterbrechen, die sind jetzt dazu kuratiert, um die Sicht oder eine Nachsicht praktisch der New Topographics zu haben. Die sind von euch beiden ausgewählt und okay, wandern die auch ganz mit genau bei der Ausstellung oder ist das jedem Haus selbst überlassen?
Nein, nein, also das ist...
Eventuell in Köln kann sein, dass die das Weil wir haben es gerade so aufgesetzt,
genau,
aus den grauen Wänden raustritt, aus dem Weißen. Und ich glaube, das ist ja auch wichtig dann, dass man auch in Österreich sagt, okay, wenn wir behaupten, wichtiger mal von den Idealen, dass man das dann exemplarisch auch nicht zeigt, wie das dann eben auch in die nächste Generation weitergeht. Da haben wir eben auch, das sind jetzt leider drei Männer, also wir sind sehr schlecht ausgewogen versuchen zu produzieren, aber das sind auch so von den Generationen, der Bohm ist ja von 1955, der Andrew selbst ist 1967 und der Mario Seifert gibt es gehört.
Ja. Ja. Ja, ganz jung.
Ja, das ist eine ja. Dann ist das ein Thema auch so exemplarisch. Das Schöne ist, gibt es ja weiter, dass der Andrew Bell zum Beispiel auch bei dem Jenkins studiert, ja, an der Universität. Und Andrew Phelps ist Amerikaner, lebt aber jetzt seit einigen Jahren schon in Salzburg. Der hat eben so für uns auch ganz wichtig mitgearbeitet an der Ausstellung. Der hat sich da jetzt nicht reinkuratiert. Das ist mir auch noch wichtig, weil das war, ich wollte es am Anfang gar nicht, aber uns war das ein Anliegen, weil der Jenkins hat immer von diesem New Topographics Projekt erzählt, hat in seinem Büro stapelweise von dem Katalog gehabt und dem Andrew war das zwar wichtig, aber er hat nie den gefragt, kann ich einen Katalog haben, ja. Und wir können das jetzt als besonderes Highlight dieses Buches auch erstmals anbieten, dass der Text in einer deutschen Übersetzung auch dann vorliegt. Und der Andrew hat auch erzählt, dass zum Beispiel die erste Vorlesung, die er in den 80er Jahren, da sind auch diese drei Fotos entstanden, dass das eben eine Vorlesung war über Robert Adams. Und genau am Anfang, was jetzt fangen, komme ich daher und sehe genau das, was mich umgibt. Aber er hat innerhalb von zwei, drei Wochen gecheckt, worum es dann geht. Ja, und hat jetzt eben dann auch gerade diese Fotoserie, die farbige, noch dazugestellt. Und zwar ist das in Higley. Und Higley, das ist wirklich sozusagen das kleine, eher landwirtschaftliche Dorf in der Nähe von Phoenix. Und das Ganze ist, fast so wie heute in Bashing, ist es plötzlich so ein neues Siedlungsgebiet geworden, wo jetzt irrsinnig viele Leute aus der Stadt sich so ganz komische Fertighaus-Siedlungen sozusagen kaufen, wo Leute zuerst glaubt haben, hey, das ist künstlich, das ist eine Filmkulisse, aber das ist sozusagen Realität, so wird gebaut und so verändert sich dann plötzlich auch nicht nur Landschaft, sondern auch ein soziales Gefüge. Und ich glaube, gerade aus dem heraus verstehen Sie dann auch die Bedeutung von diesem Man, also auf Altered Landscape. Ja? Also das ist eben jetzt nicht nur die Form oder die Nutzung, sondern auch die soziale Veränderung, die ja da wunderbar auch dann aus solchen Arbeiten von Andrew Phelps ablesbar wird. Mhm. Und das letzte ist dann ein Filmprojekt von Mario Zeiger. Dann nur ganz kurz, sagst du noch was dazu?
Also zu den fotografischen Positionen, die hier sozusagen die Rezeptionsgeschichte repräsentieren, exemplarisch haben wir auch noch eine finnische Arbeit dazu gestellt. Mario Pfeiffer ist ein junger Künstler aus Berlin und er hat sich mit Louis Bolz, Sie erinnern sich an die Fotoserie im großen Raum, mit Louis Bolz. Also Mario Pfeiffer hat sich eben mit Louis Bolz und seiner Dokumentation
Dokumentarfotografie auseinandergesetzt in einem filmischen Projekt. Es sind zwei Parallelprojektionen. Auf der rechten Seite sieht man, wie der Künstler, also Marino Pfeiffer, eine Publikation von Louis Bolz durchblättert, von hinten nach vorne. Ja, man sieht also sozusagen die Dokumentarfotografie in einer anderen medialen Repräsentation, eben im Bildband. Ja. Und auf der anderen Seite, also auf der linken Projektion, sieht man den Innenraum einer dieser Industriebauten, ja, die man bei Bolz eigentlich immer nur von außen sieht. Ja. Und dazu kommt ein Gespräch, das Mario Pfeiffer mit Mr. Billington geführt hat. Das ist einer, das ist der Besitzer dieser Fabrik hier, also dieser Halle. Und er unterhält sich mit ihm über die Geschichte seiner Firma, über die Architektur. Und die Pointe ist eigentlich die, dass sie im Gespräch dann darauf kommen, dass Louis Bolz eine Fotografie, eine Dokumentarfotografie seitenverkehrt produziert hat. Ja? Und das ist sozusagen auch das Geheimnis, das Louis Bolz quasi mit sich trägt, weil man weiß nicht, hat er das absichtlich gemacht, damit es sozusagen formal ästhetisch besser ausschaut. Ist es passiert? Hat er einfach das Negativ vertauscht? Was sehr unwahrscheinlich ist für einen Fotografen, der sich mit der Fototechnik gut auskennt, das möchte ich anmerken. Ja. Also es ist sozusagen sowas wie ein kleines Geheimnis. Ja. Und gleichzeitig ist das aber auch eine ganz wunderbare, pointierte Reflexion zur Frage, was kann denn Dokumentarfotografie leisten über die Aussage, über die Wirklichkeit, ja, über die Wirklichkeitsaussage. Ja.
Perfekt. Ich möchte jetzt einfach mal ein riesen Dankeschön loswerden an euch beide. Herzlichen Dank für diese Einführung und Vorstellung eurer Werke und eben der New Topographics und danke für die Einladung noch einmal hierher. Gerne Fragen. Gibt es noch direkte Fragen, die Sie jetzt beantwortet haben möchten? Und dann keine.
Wie viele verschiedene Künstler sind da jetzt ausgestellt?
Es sind 9 künstlerische Positionen in der historischen Ausstellung, so wie sie auch 1975 gezeigt wurden. Ich glaube, es sind 9 künstlerische Positionen, aber es sind 10 Künstler, weil Bernd und Hilda Becher ja als Künstlerpaar arbeiten. Ja. Und wir haben hier 3 künstlerische Positionen noch zusätzlich. Aber wie gesagt, das ist unsere kuratorische Ergänzung. Und es werden auch in den anderen Ausstellungsorten, wo die historische Ausstellung noch gezeigt wird oder schon gezeigt worden ist, sind auch immer aus den Sammlungsbeständen zum Beispiel der einzelnen Häuser auch ergänzende Schauen kuratiert worden, um einen größeren Kontext auch darzustellen.
Wie diese Ausstellung aussieht, ja? Die originale Ausstellung von 1975, also gibt es dann die Rahmen, die gleichen?
Die Rahmen sind natürlich neu, aber es waren damals auch weiße Rahmen, ja, auch in dieser Größe. Also das ist eigentlich sehr originalgetreu nachempfunden. Man muss dazu sagen, es war damals im George Eastman Haus und da war natürlich die Raumsituation eine komplett andere und natürlich auch die Wirkung der Arbeiten dann und der Hängung eine komplett andere. Man hat auch, also es entwickelt sich ja auch sowas wie eine Ausstellungsästhetik mit der Zeit, immer wieder neu, ja. Man würde heute sagen, es war eher antiquiert aus unserer Sicht, damals natürlich state of the art, wie das gehängt war. Ja.
Aber jedenfalls die amerikanische Kuratorin, die es gesagt hat, hat gesagt, das ist super schön.
Ja, absolut. Also die war von den Räumen begeistert. Also das ist ganz klar. Also, ja.
Da muss man vielleicht auch dazu sagen. Das ja. Hat natürlich eher Tradition, die in Amerika schon wieder gar nicht so leicht überhaupt zu haben ist.
Die wievielte Station ist?
Ich bin ja dann immer überrascht. Das ist jetzt die erste Europastation.
Die erste Europastation und ich glaube, es ist die vierte insgesamt.
Die sind immer dann ganz baff. Die fragen ja immer beim Facility Report, also da muss man sich beschreiben als Museum, da muss man unter anderem auch das Erdbebenrisiko angeben. Ja? Und dann ist immer die zentrale Frage, aus welchem Material sind die Wände? Ja, ist klar, weil wir aus Stein und Ziegel sind, da sind sie immer schon ganz glücklich, weil sonst ist ja das oft mal...
Okay. Fragen, die wir gar nicht stellen würden, oder?
Okay. Die Größe hat sie aber nicht also die Größe der Formate war nicht das Abheben, weil dort weniger Platz war damals.
Nein, das war, also die großformatige Fotografie, so wie wir die heute gewöhnt sind, ja, Stichwort Becherschule, ja, also die 2 Meter mal 4 Meter Abzüge, ja, das hat, war damals technisch noch gar nicht machbar. Das hat sich dann eher...
Eventuell,
aber es war einfach, es war nicht üblich und es war auch eigentlich technisch nicht machbar, ja, kann man so sagen. Also das sind ja diese großen C-Prints, die man heute macht, das sind ja ganz besondere Maschinen und große Fotopapiere und Computerdrucke und das hat es damals nicht gegeben. Ja, also es hat eben die Großformatkameras gegeben und das waren also die Formate, die wir bei Nixon gesehen haben und das sind Kontaktabzüge. Das heißt, das Negativ ist genauso groß wie das Positiv dann. Das sind Kontaktabzüge. Man kann natürlich immer dann noch vergrößern, klar, also so groß das Fotopapier halt zur Verfügung steht. Aber das waren so damals die üblichen Größen, ja. Also erst in den 80er Jahren mit diesem Boom sozusagen der Fotografie, mit dem Siegeszug der Fotografie, auch der Farbfotografie am Kunstmarkt sind dann auch die großen Formate aufgekommen. Okay. Also ich würde Sie gerne einladen, kommen Sie wieder. Bis 9. Jänner besteht die Möglichkeit. Sie sehen, also es gibt eine Fülle an Details noch zu entdecken in den einzelnen Fotografien. Und da ist halt einfach die Zeit zu knapp. So. Also vielleicht sehen wir uns so wieder. Ich weiß es nicht, Martin, wie lange kann man, jetzt muss man eigentlich zusperren.
Ja, wir haben vielleicht noch ein paar Getränke für Sie und ansonsten ist es dann um 9 Uhr aus, weil wir auch vom Personal, also heißt an sich Ruhe das,
ja,
und dass die Leute auch auf ihre Ruhe sein
sollen.
Genau, ist es. Genau. Riecht, was denkt an den Campus und.
Aber ich muss dazu sagen, es gibt keinen Glühwein, es gibt nur Erfrischungsgetränke, die wir jetzt wahrscheinlich gar nicht benötigen, wenn uns zum Kalten.
Herzlichen Dank nochmal.
Danke.